Sie hören das Interview der Woche mit Sabine Henkel und mein Gast heute ist der CDU-Vorsitzende und der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Friedrich Merz. Herzlich willkommen, Herr Merz.
Vielen Dank, Frau Henkel.
Die Fußball-Europameisterschaft beginnt in wenigen Wochen. Steigt Ihr Vorfreude-Level darauf?
Ja, ich gebe allerdings zu, dass ich zurzeit noch auf den 9. Juni konzentriert bin, auf den Tag der Europawahl und noch nicht auf den 14., dem ersten Spieltag. Aber ich werde mich intensiv damit beschäftigen und werde ganz sicher auch einige Spiele besuchen.
Haben Sie selber mal Fußball gespielt?
Nein, nie, konnte ich nicht.
Wenn, was wäre Ihre bevorzugte Position?
Ich glaube Mittelfeld.
Ich hätte Sie jetzt im Sturm verortet.
Ja,
einer, der die Tore schützt.
Mittelstürmer.
Ja. Die WM 2006, wir hatten dieses Sommermärchen damals, diese unglaublich positive Stimmung im Land. Erwarten Sie eine ähnliche Stimmung auch in diesem Jahr?
Das könnte sein. Die Voraussetzungen dafür sind nicht schlecht. Die deutsche Mannschaft scheint ganz gut aufgestellt zu sein. Und wenn es gut läuft im Turnier, dann kann es eine gute Stimmung geben, ja.
Das könnten wir auch gebrauchen, ne? In der Gesellschaft, eine positive Stimmung. Denn in Teilen ist sie so depressiv, in manchen Teilen sogar aggressiv. Politiker, Politikerinnen, Wahlhelfer, Wahlhelferinnen werden angegriffen, attackiert. Was denken Sie, woher kommt diese teils aggressive Stimmung?
Ich nehme eine sehr unterschiedliche Stimmung im Land wahr. Es gibt zum Teil wirklich sehr gute Stimmung. Ich erlebe das auch auf unseren Wahlkampfveranstaltungen zurzeit. Wirklich sehr positiv. Ich erlebe dann aber auch solche Aggressionen, die Sie gerade beschrieben haben. Dann kommen solche völlig deplatzierten Ausfälle dazu, wie wir sie jetzt in den letzten Tagen gesehen haben, auch da mit dieser Bar in Sylt. Also es ist ein sehr gemischtes Bild.
In Heidelberg hat die CDU zur Kommunalwahl ein Plakat, darauf ist ein Sonnenblumenfeld zu sehen, drei Kandidaten mit Kettensägen. Und da auf dem Plakat steht Zeit für den Grünschnitt. Wie finden Sie das?
Frau Henkel, das war nicht die CDU in Heidelberg, sondern das war ein Kandidat, der eine solche Aktion gemacht hat. Die ist völlig geschmacklos und die ist sofort gestoppt worden. Und damit hat die CDU nichts zu tun.
Klare Aussage.
Nein, das ist nicht unser Stil. Mhm. Und deswegen sage ich auch, es war nicht die CDU in Heidelberg, sondern es ist ein Kandidat gewesen, der da mit zwei weiteren so eine Aktion gemacht hat. Deplatziert, geschmacklos, das machen wir nicht.
Sie haben sich im Bundestag mit anderen Parteien, die AfD ist nicht dabei und das Bündnis Sarah Wagenknecht auch nicht, einen Verhaltenskodex gegeben. Darauf haben Sie sich verständigt. Und darin steht, Sie wollen einen fairen Wahlkampf führen. Und darin steht auch, es sollen keine Falschinformationen verbreitet werden. Das muss man tatsächlich erst aufschreiben.
Das muss man leider heute aufschreiben, ja. Nun sind auch frühere Wahlkämpfe nicht allzu zimperlich gewesen. Nun wollen wir mal nicht so tun, als ob das heute erst neu ist und notwendig wird. Das war auch in früheren Jahren und Jahrzehnten zum Teil notwendig gewesen. Aber wir haben heute eine andere Dimension über Social Media. Wir erleben ja, was dort an täglichen Falschmeldungen, Halbwahrheiten verbreitet wird. Und wenn wir uns unter den demokratischen Parteien dazu verpflichten, so etwas nicht zu tun, dann ist das wertvoll. Ich hoffe, dass sich alle auch daran halten.
Wenn aus der CSU sowas kommt wie die Grünen wollen Fleisch verbieten, ist das eine Falschbehauptung oder nur Übertreibung?
Na, also das würde ich jetzt noch sogar in den Bereich der zulässigen Übertreibung einordnen. Wir hatten ja die Diskussion über diesen sogenannten Veggie Day. Wir erleben es immer wieder, dass die Grünen eben doch sehr viel mit Verboten und Regulierung arbeiten. Das halte ich für zulässig. Es ist eine Übertreibung, eine Zuspitzung, aber die muss zulässig sein.
Sie haben eben schon kurz das Geschehen auf Sylt angesprochen. An Pfingsten war das, als eine Gruppe von Männern und Frauen diesen Nazi-Song gegrölt haben. Und der war zuvor auch schon an anderen Orten zu hören. Dieses Video von Sylt hat aber nochmal ganz offen gelegt, dass es eben nicht nur eine bestimmte Gruppe sind, also nicht nur tätowierte Glatzköpfe, sondern dass sich Rassismus, Rechtsextremismus offenbar in allen Gesellschaftsgruppen wiederfindet. Wie erklären Sie sich sowas?
Es sind und bleiben kleine Minderheiten. Das ist nicht die Gesellschaft. Das ist auch nicht eine bestimmte Schicht unserer Gesellschaft. Das ist eine kleine Minderheit, die offensichtlich unter Alkoholeinfluss einen solchen Unsinn da gemacht haben. Es ist trotzdem jeder Einzelne, der das von sich gibt, einer zu viel. Und deswegen ist da von allen Parteien, auch von uns, das Notwendige und Richtige zu gesagt worden. Ich würde trotzdem dazu raten, es nicht zu verallgemeinern. Der ganz, ganz große Teil unserer Gesellschaft hat mit so etwas nichts zu tun und verabscheut es geradezu, wenn so etwas passiert.
Sind Sie auch der Meinung, dass sich die Grenzen des Sagbaren verschoben haben?
Das ist eine schwer zu beantwortende Frage. Es werden zum Teil Aussagen, Begriffe stigmatisiert und in den Bereich des Nichtsagbaren hinein verlagert. Andere Begriffe werden plötzlich salonfähig. Also wir sollten mit unserer Sprache behutsam umgehen, auch in der politischen Auseinandersetzung behutsam damit umgehen. Aber es muss trotzdem richtig bleiben. Wir haben gerade 75 Jahre Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland gefeiert. Meinungsfreiheit ist ein besonders hohes Gut. Das ist Teil unserer demokratischen Ordnung. Und es müssen auch ganz abwegige Meinungen respektiert werden, akzeptiert werden. Man muss sie nicht übernehmen, aber man darf sie äußern in Deutschland. Das gehört zur Meinungsfreiheit dazu.
Ich möchte mit Ihnen auf die CDU gucken, Ihre Partei.
Das ist eine gute Idee.
Sie haben im Jahr 2018 gesagt, die CDU muss sich Klarheit verschaffen über ihren Markenkern. Hat sie die Klarheit jetzt? Was ist der Markenkern?
Ja, das haben wir getan. Wir haben einen 2 Jahre währenden Prozess abgeschlossen, gerade vor wenigen Tagen. Wir haben ein neues Grundsatzprogramm geschrieben. Wir haben ein Programm geschrieben, das eine sehr hohe Aufmerksamkeit auch in der Öffentlichkeit gefunden hat. Das hat mich gewundert und gefreut zugleich. Das ist für politische Programme einer Partei nicht selbstverständlich. Wir haben zurückgefunden zu dem, was uns als Christdemokraten ausmacht, vom Menschenbild ausgehend. Wir haben aber auch sehr klare Äußerungen dort aufgeschrieben, sehr klare Meinungen, Standpunkte aufgeschrieben zum Thema der Außen- und Sicherheitspolitik, zum Thema der Innen- und Rechtspolitik, zum Thema der Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik. Ich denke, ja, und wenn ich dann von vielen Mitgliedern, aber auch von Wählerinnen und Wählern, die nicht Mitglieder sind, höre, jetzt erkenne ich meine CDU wieder. Und das ist das, was ich in den letzten Wochen sehr häufig gehört habe. Dann freut mich das und dann scheinen wir nicht alles falsch gemacht zu haben.
Beim Parteitag hat Carsten Linnemann, Ihr Generalsekretär, gesagt, dass er jedes Mitglied nachts um 3 anrufen können möchte. Und der oder diejenige soll dann auf die Frage, wofür die CDU steht, antworten können. Klappt das?
Ich denke, das klappt. Wir sind die Freiheit, wir sind die Partei der Freiheit, wir sind die Partei der sozialen Marktwirtschaft und wir sind die Partei der inneren und äußeren Sicherheit.
Hat er Sie angerufen nachts um 3?
Nein, das brauchen wir nicht. Wir verstehen uns auch, ohne dass wir nachts um diese Uhrzeit telefonieren.
Sie haben, ich gucke noch mal ein bisschen zurück, im Jahr 2022 eine Frauenquote beschlossen in der CDU. Sie selbst haben sich auch dafür eingesetzt, dass mehr Frauen auch in Ämter und in Posten kommen. Sind Sie zufrieden mit dem, was erreicht worden ist bisher?
Wir haben das erreicht, was wir erreichen konnten in der Kürze der Zeit. Das ist ja jetzt gerade mal 1,5 Jahre her, dass wir das beschlossen haben. Wir haben jetzt noch einmal einen höheren Anteil im Bundesvorstand der CDU. Wir liegen jetzt bei 40%. Das ist ein gutes Ergebnis. Der neue Bundesvorstand ist auch noch mal um einige Jahre jünger geworden im Durchschnitt. Wir haben junge Frauen, auch junge Männer gewonnen, die sich bei uns zusätzlich engagieren. Wir sind noch nicht so weit bei der Zusammensetzung der Bundestagsfraktion. Da sind wir zurück. Da haben wir allerdings, das muss ich dazu sagen, ein Luxusproblem. Das Luxusproblem heißt, wir gewinnen sehr viele Wahlkreise in Deutschland. Das heißt, die Partei selber hat relativ wenig Einfluss auf die Zusammensetzung der Bundestagsfraktion. Das wird halt in den Wahlkreisen entschieden. Da müssen auch Frauen aufgestellt werden. Da achte ich drauf. Das gucke ich mir ganz genau an. Da, wo Frauen wieder kandidieren wollen, unterstütze ich sie. Da, wo es Kandidatinnen gibt in den Wahlkreisen, gucke ich mir das genau an. Versuche die Wahlkreise auch zu überzeugen, dass sie auch Frauen aufstellen in den Wahlkreisen. Die nächste Bundestagsfraktion muss einen höheren Frauenanteil haben. Und da sind wir noch nicht.
Mhm. Nochmal zum Parteitag. Sie haben dort gesagt, dass es eine Agenda 2030 geben muss. Wie sollte die aussehen? Wie wird die aussehen?
Ich habe die ersten Hinweise gegeben. Das haben wir noch nicht ausformuliert. Das werden wir zur Bundestagswahl dann tun mit einem Wahlprogramm. Jetzt haben wir zunächst einmal unser Grundsatzprogramm verabschiedet. Aber diese Agenda 2030 muss sich ganz einfach mit den nächsten 5 bis 10 Jahren unseres Landes beschäftigen. Das wird dann halt die nächste Wahlperiode des Deutschen Bundestages sein, die dann von Ende 2025 bis Ende 2029 dauern wird, wenn die Bundestagswahlen halt regulär dann stattfinden. Und die wird sich mit den Themen beschäftigen, die zurzeit die großen Themen sind. Natürlich die Außenpolitik, die Sicherheitspolitik, aber es wird ein ganz großer Schwerpunkt auf der Wirtschaftspolitik liegen und auf der Sozialpolitik. Ich gebe mal das Stichwort Bürgergeld. Hier muss dringend etwas korrigiert werden. Wir haben dazu bereits einen sehr konkreten Vorschlag gemacht, nämlich mit einer neuen Grundsicherung, die diejenigen wirklich unterstützt, die Hilfe brauchen, aber denjenigen, die arbeiten können, auch ein klares Signal gibt. Wir erwarten von euch, dass ihr euch anstrengt und dass ihr arbeitet und nicht auf Kosten anderer auch den Lebensunterhalt bestreitet. Und das wird Teil dieser Agenda 2030 sein. Ganz bewusst angelehnt an die Agenda 2010 des früheren Bundeskanzlers Gerhard Schröder, der damals bei 5 Millionen Arbeitslosen auch eine entsprechende Reform unseres Sozialstaates auf den Weg gebracht hat. Und die hat uns 10 Jahre geholfen.
Also Bürgergeld abschaffen, Renteneintrittsalter
jedenfalls in dieser
erhöhen,
Form das Bürgergeld,
Altersvorsorge umstellen.
Das Bürgergeld jedenfalls in dieser Form grundlegend ändern, vom Kopf auf die Füße stellen, den Begriff Bürgergeld abschaffen. Dieser Begriff suggeriert, als ob es so ein bedingungsloses Grundeinkommen in Deutschland gibt. Es gibt ja nun auch viele Firmen, die sagen, wir erleben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sagen, ich gehe morgen ins Bürgergeld. Und das war so nicht gemeint. Die Sozialdemokraten haben aber auch nicht die Kraft, das zu korrigieren. Das müssen wir korrigieren. Was das Thema Rente betrifft, wir werden da nicht über ein Renteneintrittsalter neu diskutieren, sondern wir werden aller Voraussicht nach Vorschläge machen, wie man auch früher oder später mit Abschlägen oder Zuschlägen in die Rente eintreten kann. Und wir wollen vor allen Dingen das Arbeitskräftepotenzial, das es dann auch im höheren Alter gibt, einfach nutzen in dem Sinne, dass wir ihnen sagen, wenn ihr bereit seid, etwas länger zu arbeiten, dann könnten sogar Teile des Einkommens steuerfrei werden. Das sind aber noch nicht zu Ende und durchformulierte Positionen der Union. In die Richtung gehen wir aber.
Die Schuldenbremse, bleibt die? Nicht alle in Ihrer Partei, in der CDU, sind ja felsenfest von überzeugt.
Der Artikel 115 des Grundgesetzes ist ja geändert worden, weil die frühere Regel, dass die Investitionen größer sein müssen als die neuen Schulden, in dieser Form nicht eingehalten worden ist. Deswegen hat man das etwas konkreter gefasst. Diese Schuldenbremse kann man selbstverständlich immer diskutieren, aber dass wir im Grundgesetz eine Schuldenbremse haben und dass sie so sehr klar ist, klarer als sie 2001 noch war, ist eine gute Lösung und deswegen bleibt es bei einer Schuldenbremse. Die muss es geben, sonst gehen in den öffentlichen Haushalten einfach, geht zu viel Disziplin verloren bei den Ausgaben.
Wenn Sie sagen, man kann das diskutieren, dann heißt das, man könnte über Ausnahmen sprechen?
Es gibt Vorschläge, zum Beispiel den Vorschlag des Sachverständigenrates, die Schuldenbremse etwas konkreter zu fassen. Es gibt den berechtigten Wunsch der Länder, über dieses Thema zu sprechen, weil die Schuldenbremse für die Länder im Grundgesetz formuliert viel strammer und straffer noch ausformuliert ist als für den Bund. Der Bund hat eine größere Flexibilität als die Länder. Aber es muss bei der Schuldenbremse im Grundsatz bleiben, dass wir einfach in diesem Land nicht noch mehr Schulden machen. Ich gebe Ihnen da ganz einfach mal eine Zahl. Wir zahlen jetzt schon 40 Milliarden Euro Zinsen aus dem Bundeshaushalt. Das ist mehr als der ganze Landeshaushalt des Landes Hessen. So, und das zeigt einfach an dieser Zahl, wir können nicht alle Aufgaben der Zukunft mit neuen Schulden von heute lösen.
Herr Merz, wir müssen über Autos sprechen. Ein Thema, mit dem Sie auch in den Europawahlkampf gegangen sind. Sie wollen weiter auf den Verbrennermotor setzen. Warum?
Wir sind für Technologieoffenheit und nicht für Verbote. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen uns und den Grünen. Wir wissen alle, dass wir klimaneutrale Mobilität brauchen, die wollen wir auch erreichen. Aber es gibt eine sehr interessante Entwicklung im Bereich klimaneutraler Kraftstoffe. Es gibt hochinteressante Entwicklungen im Bereich von Antrieben etwa mit Wasserstoff. Wir wollen uns hier nicht einseitig festlegen auf eine Technologie, von der wir gar nicht wissen, ob es in 10 Jahren nicht vielleicht andere, möglicherweise sogar bessere gibt. Die Elektromobilität wird eine Rolle spielen. Wichtig ist, dass das Ganze klimaneutral ausgeht, dass auch die Mobilität klimaneutral wird. Wie sie dann allerdings klimaneutral wird, das sollte nicht die Politik bestimmen.
Aber die EU schreibt ja gar nicht vor, dass Neuwagen keinen Verbrennermotor mehr haben dürfen, sondern sie sagt, wenn sie die haben, müssten sie CO2 emissionsfrei.
Die Union hat eine Richtlinie verabschiedet mit einer Revisionsklausel, die im Jahr 2026 wirksam wird. Im Jahr 2026 soll noch einmal überprüft werden, ob es andere Technologien gibt. Dazu braucht es dann einen Beschluss der Europäischen Kommission und wir setzen uns für diesen Beschluss ein, dass die Revisionsklausel in Anspruch genommen wird und dass gesagt wird, jede Form des Antriebs, die klimaneutral wird, ist zulässig, auch ein Verbrenner. Frau Henkel, ich will Ihnen ganz einfach mal den Sachverhalt beschreiben, selbst wenn wir im Jahr 2035 nur noch Elektrofahrzeuge kaufen dürften, gibt es am Tag danach in Deutschland immer noch 50 Millionen Verbrenner, in Europa 250 Millionen, auf der Welt 1,3 Milliarden Verbrenner. Die müssen auch irgendwann klimaneutral werden und nicht 20 Jahre noch gefahren werden. Also neue Technologien könnten sogar etwas Besseres erreichen als das, was wir zurzeit mit der einseitigen Festlegung auf den Elektroantrieb diskutieren.
Nur kurz zur Erklärung, dass diese Beschlusslage der EU für Neuwagen gilt und deswegen haben Sie gerade erklärt, dass
weiterfahren werden. Genau, das ist der Punkt. Man kann ja den Bestand nicht verbieten.
Genau, der Bestand darf weiterfahren. Also wer einen
der muss weiterfahren können, aber wenn der Bestand zum Beispiel mit CO2-neutralen Kraftstoffen, mit synthetischen Kraftstoffen betrieben werden kann, dann wäre das eine gute technologische Entwicklung und die wäre sogar besser als die einseitige Festlegung auf die Elektromobilität für Neufahrzeuge. Mhm.
Welchen Stellenwert hat Klimaschutz generell für Sie?
Ich habe das in der CDU, seitdem ich Parteivorsitzender bin, immer wieder gesagt. Das ist eine der größten Aufgaben, vor der wir stehen. Das ist allerdings auch eine Aufgabe, die Deutschland alleine nicht leisten kann. Wir sind 1% der Weltbevölkerung. Wir machen 2% des Problems aus. Alleine das zeigt, dass wir nun wirklich was tun müssen. Wir sind, wenn man es im globalen Vergleich einmal zugrunde legt, diejenigen, die doppelt so viel CO2 produzieren pro Kopf der Bevölkerung als der Durchschnitt auf der Welt. Alleine das ist ein Grund genug, dass wir was tun. Aber ich gehe mit unserem Anspruch, auch meinem persönlichen Anspruch, ein Stück weiter. Wir müssen 20% der Lösung aus Deutschland sein können. Und das heißt, wir müssen Technologieführerschaft auf der Welt erreichen, auch mit diesen Themen. Wenn Deutschland klimaneutral wird und die Industrie hier zugemacht wird, ist auf der Welt mit Klimaschutz nichts geholfen. Und insofern geht unser Blick weit über die Grenzen des eigenen Landes hinaus.
Bei den Landtagswahlen im Osten in diesem Herbst wird Klimaschutz wahrscheinlich nicht die große Rolle spielen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Mit welchen Themen wollen Sie die Wahlen dort gewinnen?
Ihre Beschreibung der Lage teile ich. Der Klimaschutz ist ja insgesamt in Deutschland, auch in der Wertigkeit der Bevölkerung, deutlich nach hinten gerutscht. Ich führe das auch darauf zurück, dass die Bundesregierung, insbesondere der grüne Teil der Bundesregierung, es mit diesem Thema einfach übertrieben hat und damit auch ein großer Teil von Akzeptanz verloren gegangen ist. Sehen Sie nur die ganze Diskussion über das Heizungsgesetz, die wir im letzten Jahr hatten. Die hat zu einem massiven Akzeptanzverlust für den Klimaschutz geführt. Das Gegenteil von dem, was die Grünen eigentlich erreichen wollten. Im Osten wird wahrscheinlich die wirtschaftliche Entwicklung eine überproportional große Rolle spielen. Es wird aber auch die Frage einer offenen, freiheitlichen Gesellschaft, unserer Demokratie, unseres Parteiensystems eine Rolle spielen. Wir werden uns im Osten sehr hart und sehr klar noch einmal mit der AfD auseinandersetzen müssen. Die Wahlergebnisse, die wir am letzten Sonntag in Thüringen gesehen haben, stimmen mich da hoffnungsfroh. Ich sage aber ein großes Aber hinzu. Es sind immer noch 20% und mehr der Wählerinnen und Wähler, die bereit sind, die AfD zu wählen. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Ich sage allerdings auch, das ist nicht eine Aufgabe der CDU alleine. Das ist eine Aufgabe aller Parteien, der Sozialdemokraten, der Grünen, der FDP, genauso wie für uns. Übrigens, die Parteien, die zurzeit unter dem Erstarken der AfD mehr leiden als wir. Unsere Wählerinnen und Wähler gehen nicht mehr zur AfD. Aber die SPD verliert an die AfD, die FDP verliert an die AfD, die Grünen verlieren an die AfD. Also wir sollten das hier schon als eine gemeinsame Aufgabe verstehen, die Menschen zur politischen Mitte zurückzuholen und auch für unsere Demokratie wieder ein Stück mehr zu begeistern. Wenn uns das gemeinsam gelingt, dann wird dieses Problem kleiner.
Schließen Sie für die CDU jegliche Form der Zusammenarbeit, auch eine Tolerierung, je nach Ausgang bei der Landtagswahl aus?
Ja.
Was passiert, wenn Michael Kretschmer oder Mario Vogt es anders sehen?
Die sehen es nicht anders. Wir haben darüber ausführlich gesprochen und das Verhalten und das Auftreten der AfD, nicht nur einzelner Repräsentanten, sondern das Verhalten der gesamten Partei, ist so klar und eindeutig gegen alles, was wir in der Politik an Grundsätzen vertreten, dass hier wirklich eine Zusammenarbeit, egal in welcher Form, nicht denkbar ist.
In Ihrer Partei gibt es manche, die auch eine Zusammenarbeit oder eine Koalition mit den Grünen ausschließen wollen. Michael Kretschmer in Sachsen hat sich da jetzt nochmal geäußert. Ministerpräsident ist jetzt in einer Koalition mit den Grünen, sagt aber, er möchte das nicht wieder. Hendrik Wüst und Daniel Günther hingegen sagen, das sind verlässliche Koalitionspartner. Wie steht denn die CDU nun zu den Grünen?
Da ist beides richtig und es ist auch kein Widerspruch. Daniel Günther und Hendrik Wüst regieren in ihren Bundesländern, in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen, gut und weitgehend geräuschlos mit den Grünen zusammen. Wir haben eine Koalition in Baden-Württemberg. Da sind die Grünen sogar stärker als wir aus der letzten Landtagswahl hervorgegangen und stellen den Ministerpräsidenten. Wir sehen nur trotzdem gleichzeitig, dass es mit den Grünen in der Bundespolitik zunehmend schwieriger wird, dass wir hier auch zunehmend größer werdende Meinungsunterschiede etwa in der Wirtschaftspolitik, in der Energiepolitik, in der Klimapolitik haben. Und deswegen muss ich sagen, auch aus heutiger Sicht, ich kann mir eine Zusammenarbeit mit den Grünen, so wie sie heute hier in Berlin arbeiten, kaum vorstellen, dass da liegen die Enden zu weit auseinander. Diese Attitüde, das Volk belehren und neu erziehen zu wollen, viel verbieten zu wollen, alles erlauben zu müssen, was nicht ausdrücklich erlaubt ist, das ist nicht unsere Politik. Und insofern teile ich auch die Einschätzung von Michael Kretschmer, auch von Markus Söder. Mit diesen Grünen ist es verdammt schwierig.
Mit diesen Grünen meinen Sie die Minister und Ministerin oder die Fraktion oder alle?
Ich meine die Grünen, so wie sie heute in Berlin, insbesondere in der Wirtschaftspolitik, in der Klimapolitik und in der Energiepolitik unterwegs sind, das ist nicht unsere Politik.
Es gibt kein Interview ohne K-Frage im Herz. Auch dieses nicht.
Ich habe mich schon gewundert, dass das erst zu spät kommt. Ja.
Wer redet denn da eigentlich mit?
Wir werden im Spätsommer, so wie wir es verabredet haben, eine Entscheidung treffen und diese Entscheidung wird von Markus Söder und mir vorbereitet. Wir sind als die beiden Parteivorsitzenden diejenigen beiden, die die größte Verantwortung dafür haben und selbstverständlich werden auch die Landesvorsitzenden der CDU da einbezogen, aber die Hauptverantwortung liegt bei Markus Söder und mir.
Welchen Einfluss wird Ihre Familie darauf haben?
Die wird einen ziemlich großen Einfluss darauf haben.
Olaf Scholz, wäre es recht, wenn Sie Kanzlerkandidat würden? Wer wäre Ihnen denn recht?
Und das Kompliment gebe ich gerne zurück. Wenn Olaf Scholz der Bundeskanzler bleibt und der Kanzlerkandidat der SPD wird, dann wird das ein Wahlkampf, der uns Freude machen wird.
Wer berät Sie, Herr Merz? Sie haben einen guten Freund und Berater verloren, Wolfgang Schäuble. Wenn Sie Rat brauchen, wen rufen Sie an?
Das kommt darauf an, in welcher Angelegenheit ich Rat brauche. Sie haben recht, mit Wolfgang Schäuble ist mir ein auch älterer väterlicher Freund verloren gegangen. Das ist wirklich traurig, bedauere das, er fehlt mir. Aber ich habe im Vorstand der Bundestagsfraktion und auch im Präsidium der Partei viele, mit denen ich vertrauensvoll sprechen kann und das tue ich auch.
Der Stern hat geschrieben, Sie wirken so, als ob Sie einen Achtsamkeitskurs belegt hätten. Sie wirken tatsächlich entspannter. Vielleicht haben Sie schon entschieden, sich ins Sauerland zurückzuziehen, zu wandern, Rad zu fahren,
das tue ich ja ohnehin
Golf
regelmäßig.
Zu spielen, Ihre Memoiren zu schreiben.
Also das Letzte wird nicht passieren. da korrigieren jetzt vermutlich einige Medien Ihr Bild, das Sie sorgsam gepflegt haben in den letzten Jahren und plötzlich feststellen, dass es vielleicht doch nicht ganz vollständig war. Ich habe mich nicht verändert in den letzten Wochen und Monaten. Ich habe die Partei und die Bundestagsfraktion wieder auf Kurs bringen können, zusammen mit denen, die da die Verantwortung tragen. Und das gibt natürlich ein gewisses Maß auch an Gelassenheit und Sicherheit. Und wenn die Wahlen so ausgehen, wie wir die Wahlen jetzt erhoffen dürfen, sowohl die Europawahl als auch die Landtagswahlen, dann die Bundestagswahl, dann gibt es keinen Grund für den Parteivorsitzenden der CDU nervös und unruhig zu sein.
Zum Abschluss unseres Gesprächs möchte ich Sie noch bitten, drei Sätze zu vervollständigen, kurz und knapp. Ich fange an und Sie machen weiter. Der erste wäre, der beste Job für Markus Söder ist?
Der, den er selbst am besten und am liebsten ausfüllt. Und das ist nach seinen eigenen Worten die Aufgabe des bayerischen Ministerpräsidenten. Danach kommt ja auch nicht mehr sehr viel. Das ist schon großartig.
Ich bin Sauerländer und als solcher?
Sehr heimatverbunden, gleichzeitig weltoffen und ich bin immer gern in Berlin, aber ich bin genauso gern dann am Wochenende auch wieder zu Hause.
Mein Traumjob ist?
Ein Job, in dem ich mein Leben weitgehend selbst bestimmen kann und dem ich gleichzeitig auch Verantwortung trage für andere Menschen. Diese Verantwortung habe ich immer gern übernommen.
Friedrich Merz, der Vorsitzende der CDU und der Unionsfraktion im Bundestag. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.